Oh.
Ja, ich kann selber nicht glauben, dass ich mit diesem Geräusch meine Aufnahme beginne. Hi, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cult Mirror, und das hier ist ein neuer Podcast mit dem knackigen Titel... Telecuddy! Geiles Intro und geiler Name. Wie ich auf den gekommen bin, hört ihr am Ende dieser Podcast-Folge. Ja, aber warum überhaupt ein neuer Podcast? Ich muss dazu weiter ausholen. Ich habe 8 Jahre lang 5 Minuten Harry Podcast gemacht, indem ich den Film Harry Potter und der Stein der Weisen in 5 Minuten Schnipsel zerteilt und analysiert habe. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, aber es ging all die Jahre lang wohlbemerkt nur um diesen einen ersten Harry Potter Film. Ich bin jetzt sehr übersättigt, was das Thema angeht. I'm done. Klappe zu, Affe tot. Es würde meine und eure Lebenszeit überschreiten, wenn ich die anderen Filme auch noch auseinandernehme. Aber Harry war ein Affe, den ich mit der Klappe sehr gerne totgeschlagen habe. Und ich will sowas in der Art weitermachen, denn es gibt ja noch allen möglichen anderen Kram, den man so damals geguckt hat. Dieser Podcast wird also eine kleine Nostalgiereise, in der ich Serien oder vielleicht sogar Filme, die man als Kind gesehen hat, vorstelle, mit dem Twist, dass es daran immer irgendwas Kurioses, Merkwürdiges gab, was man nicht bewusst wahrgenommen hat. Das Ganze garniere ich mit bescheuerten Analysen, merkwürdigen Fun Facts und Liebe fürs Detail. Und mit Liebe meine ich wahnhafte Obsession. Denn ich kann nicht anders. Ich sehe was, was mich interessiert und möchte das unter die Lupe nehmen und beleuchten wie eine brennende Ameise im fokussierten Sonnenlicht. Disclaimer, ich habe noch nie eine Ameise mit einer Lupe verbrannt und kann das nicht gutheißen. Disclaimer, wenn ich mal draußen bin, dann garantiert nicht in der Nähe von Ameisen. Ich bin nämlich gegen so ziemlich alles in der Natur allergisch. Auch gegen Sonne. Aber ich mochte den Vergleich. Ja, ich denke, das ist genug an Einleitung, um schon mal einen Vorgeschmack auf das zu geben, was auf euch zukommt, solltet ihr euch entscheiden, weiter zuzuhören. So ein Detail, an das sich mein Gehirn krallt, kann ein Gegenstand im Hintergrund sein, ein Drehort, eine Figur, ein Schauspieler oder auch eine verbotene Folge einer sonst absolut harmlosen, süßen Kinderserie. Und genau darum geht es in dieser allerersten Folge. Das Intro spiele ich jetzt nicht nochmal. Telecuddy! Denkt an die unschuldigste, babygerechteste Szenerie, die ihr euch vorstellen könnt. Voller Sonnenschein, grünem Gras, bunten Blümchen und niedlichen Häschen. Und nun denkt an außerirdische Bären-Cyborgs, die mit Bildschirmen in ihrem Unterleib verwachsen sind, mit denen sie Frequenzen zu empfangen scheinen, die der erwachsene menschliche Verstand nicht zu erfassen in der Lage ist. Kombiniert diese Dinge und herauskommen die Teletubbies. Ein Fiebertraum meiner Kindheit. Erstausstrahlung der Serie war 1997 in den UK, 99 gab's das in Deutschland, 2015 gab's da nochmal ein schickes Reboot und 2018 noch eine animierte Spin-off-Serie namens Tiddlytubbies, was ich alles nicht gesehen habe. Verzeihung, ich behandle nur die OG-Teletubbies aus den 90ern. Das sind 4 plüschige, pummelige, teddyartige Wesen namens Tinky Winky. Das ist der größte von ihnen, hat ein lilanes Fell und ein Dreieck als Antenne auf dem Kopf. Dips, der ist grün, bisschen kleiner, hat eine gerade Antenne. Lala, sie ist noch kleiner und gelb und hat eine geringelte Antenne. Und Po, die ist die kleinste und ist rot und hat einen Kreis als Antenne. Sie alle haben ein graues Rechteck auf ihrem Bauch, ein Fernseher und ein ganz freundliches, jedoch etwas unmenschliches Gesicht, das nicht mit Fell bedeckt ist. Mit ihren großen Ohren sehen sie deshalb ein bisschen aus wie Affenbabys, finde ich. Und sie leben in einer hügeligen grünen Wiesenlandschaft namens Teletubbyland in einer Kuppel, die ein bisschen so aussieht wie eine Mischung aus Hobbithaus und überwucherten, abgestürzten UFO. Und sie spielen den ganzen Tag, ernähren sich von Tubby Toast oder Tubby Pudding und erkunden neugierig die Welt und... Ja, das war's doch schon mit der Hauptcharakteraufstellung und viel mehr an Handlung passiert in der Serie nicht. Entwickelt wurde das Ganze von Anne Wood und Andrew Davenport im Auftrag der BBC und man wollte damit die wirklich sehr, sehr jungen Zuschauer vor dem Fernseher bedienen. Ich war schon ein bisschen älter, als ich die Teletubbies zum ersten Mal gesehen habe. Ich war nicht mehr ganz die Zielgruppe, denn diese Serie war gedacht für Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren. Das war damals ein revolutionäres Unterfangen, speziell Programm ausschließlich für Kleinkinder, das gab's halt damals noch nicht wirklich. Heutzutage kann man irgendeine YouTube-Kids-Compilation anmachen, keine Ahnung, so Spider-Man und Elsa aus Frozen spielen lustig mit Gurken in der Badewanne. Ihr wisst schon, total unproblematisch. Womit man sein Kind einfach stundenlang alleine vorm iPad sitzen lassen kann, ohne drauf achten zu müssen, was da passiert, ist gar kein Problem. Probiert's aus. Aber damals in den 90ern gab's weder iPads noch YouTube noch On-Demand-Streaming. Man hat den Röhrenfernseher angemacht und musste musste als Kind eben das gucken, was gerade lief. Ich habe damals jedenfalls allen möglichen Scheiß geschaut, deswegen bin ich heute ja so, wie ich eben bin. Naja, mir war langweilig und wie ich eingangs schon erwähnte, rausgehen und in der Natur spielen war furchtbar. Kleinkinder waren damals aber eine vollkommen neue Zielgruppe. Man brauchte eine ganz neue Herangehensweise, Fernsehen zu machen. Und somit wurde das Konzept für die Teletubbies entwickelt. Und das war so absurd, dass selbst ich, als älter als vierjährige Person, damals voller Verwirrung und trotzdem Ehrfurcht zugeschaut habe. Der Name Teletubbies setzt sich aus dem englischen Wort Telly, kurz für Television, also Fernsehen, und Tubby, was rundlich bedeutet, zusammen. Denn die Teletubbies haben eine recht pummelige Körperform mit dickem Arsch. Und ausgerechnet die Mondlandung war Inspiration dafür. Der Andrew Davenport war nämlich fasziniert von den Astronauten und wie sie sich über die Mondoberfläche bewegt haben und fand es so witzig, wie sie in ihren klobigen Raumanzügen mit dem großen Raumhelm und den ausgebeulten Hosen mit Stummelbeinchen so ausgesehen haben, wie Kleinkinder die Windeln tragen und noch nicht richtig gehen können. Denn das Erste, was die Astronauten gemacht haben, als sie die Mondoberfläche bei verminderter Schwerkraft betreten haben, war hüpfen. Sie konnten nicht anders. Sie wussten ja gar nicht, wie man sich da bewegt. Sie mussten alles neu lernen. Und das war dann also das repräsentative Bild für den Höhepunkt menschlichen Fortschritts in Wissenschaft und Technik. Herumhopsende Pummelchen. Und das war so absurd, dass das als Inspiration für das Aussehen und das Verhalten der Teletubbies gedient hat. Denn die Zuschauer im Kleinkindalter, die manchmal selbst noch Windeln getragen haben und sich nur sehr tapsig durch die Welt bewegen konnten, sollten sich mit ihnen identifizieren können. Dabei sind die Teletubbies alles andere als klein. In diesen niedlichen, plüschigen Wesen stecken echte Schauspieler. Und Po, der kleinste Teletubby, ist in echt knapp 2 Meter groß. Das ist, ich wiederhole nochmal, der kleinste Teletubby. Allergrößter Teletubby ist der lilane Tinky Winky. Der ist fast 3,5 Meter groß. Antenne ist zwar mitgerechnet, aber das ist schon beachtlich. Und sie sollen halt niedliche, alienmäßige Kleinkinder darstellen, sind aber furchteinflößend riesig. Und da muss ich ja mal wieder sagen, Hut ab an die Schauspieler. Heutzutage würde man Creature Performer dazu sagen. Die zwängen sich in ein Kostüm, um Monster, außerirdische Tierwesen oder eben irgendwelche nichtmenschlichen Plüschkreaturen darzustellen und müssen dabei irgendwie versuchen, Gefühle oder Gestik rüberzubringen. Für die Rollen der Teletubbies wurden Choreografen, Balletttänzer und Komiker eingestellt. Solche Leute haben ja Erfahrung darin, ihren Körper zu verdrehen und lustige Posen zu machen. Und die mussten sich natürlich in ihren Kostümen vernünftig bewegen können. Daher wurden sie verhältnismäßig groß entworfen. Das führte aber zu diversen Problemen innerhalb und außerhalb des Kostüms. Man muss sich das mal vorstellen. Das Ganze wurde vor Ort gedreht, in einer echten Graslandschaft, auf einer Farm im Süden von England, in Warwickshire, in Wimpstone. Man hat ganz schön lange nach einem Drehort gesucht, weil man so ein idyllisches kleines Tal haben wollte. Also eine Wiese mit Vertiefung in der Mitte. Da hat man aber irgendwie nichts gefunden. Und letztendlich haben sie einfach Weideland von einem Bauern angemietet und da diese Vertiefung irgendwo mittendrin selber mit dem Bagger ausgehoben. Dabei gab es dann Proteste von den Anwohnern und Stress mit Planungsbehörden und man hat sich schon darauf vorbereitet, den BBC zu erklären, hi, ja, sorry, wir haben für 150.000 Pfund ein Loch gebuddelt, aber keiner möchte, dass wir hier drehen, also tja, müssen wir das jetzt wohl für weitere 150.000 Pfund wieder zuschütten. Ups. Ja, das wäre ein sehr teures Loch geworden. Ist aber nochmal gut gegangen, alles war genehmigt und der Dreh mit den Schauspielern konnte beginnen. Und die muss ich jetzt mal vorstellen. Das waren damals Dave Thompson und Simon Shelton als der lilane Tinky Winky. Dave wurde, nachdem er 70 Folgen gedreht hatte, einfach gefeuert mit der Begründung, seine Interpretation der Figur sei nicht akzeptabel. Was auch immer das bedeuten mag bei einem riesen Plüschi, der nur am Rumhüpfen ist. Keine Ahnung, was er falsch gemacht hat. Man munkelt, es liegt daran, dass er die Rolle zu schwul gespielt hat. Was in den 90ern noch ein Skandal war. Mehr dazu erkläre ich später im Text. Der Simon hat dann jedenfalls übernommen. Aber sein Schicksal ist eher tragisch. Er wurde 2018 im Alter von nur 52 Jahren tot auf der Straße liegend in irgendeiner Seitengasse gefunden. Anscheinend ist er betrunken in der Nacht da lang getorkelt, zusammengebrochen und ihn hat keiner gesehen und er ist einfach an Unterkühlung gestorben. Denn es war Januar, es war mitten im Winter. Nicht so eine schöne Geschichte. Des Weiteren hat mitgespielt John Simmons, alias der grüne Dipsy. Dipsys Gesichtsfarbe ist übrigens deutlich dunkler als die der anderen Teletubbies, denn man wollte sie bewusst divers machen. John Simmet ist britisch-jamaikanischer Schauspieler bzw. Stand-Up-Comedian. Er sieht sich selbst gar nicht als Schauspieler und war der erste, der für die Serie gecastet wurde. Eigentlich eher aus Zufall. Er hat einfach so bei einem Vorsprechen in London mitgemacht und musste so eine Art Sumo-Anzug tragen, weil die Kostüme noch nicht final waren und darin 20 Minuten lang rumtanzen. Ja, und dann hat er die Rolle gekriegt und war total baff und findet das bis heute sehr surreal. L'Oreal, dass es so erfolgreich geworden ist. Dann haben wir noch Pui Fan Lee als Po, den kleinsten Teletubby. Das ist eine britisch-chinesische Schauspielerin. Und man kann sich ja darüber streiten, ob die Teletubbies überhaupt eine Sprache sprechen bei dem, was sie so von sich geben. Aber Po ist der einzige Teletubby, der zwei Sprachen beherrscht. Denn die Schauspielerin hat in der Serie, zumindest im englischen Original, ein paar kantonesische Wörter gesagt. Zum Beispiel statt 1, 2, 3 sagt sie Yat Yi Sam. Ja, ich habe extra den Google-Übersetzer gefragt, wie das ausgesprochen wird. Und zu guter Letzt hätten wir dann noch Nikki Smedley als die gelbe Lala. Und die finde ich eigentlich am interessantesten, deswegen habe ich sie bis zum Schluss aufbewahrt. Einmal hat sie ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen als Lala namens Over the Hills and Far Away. Aber was ich unfassbar faszinierend fand, hat gar nichts mit den Teletubbies zu tun. Denn auf ihrer IMDb-Seite steht so, in was für anderen Filmen und TV-Produktionen sie mitgemacht hat. Und überall waren so geile Rollenbezeichnungen wie rauchende Kundin, Mädchen im Publikum, Parkbesucher, tratschender Hotelgast, schreiende Krankenschwester oder auch erhängte Frau. Und fast überall hinter den Rollenbezeichnungen steht nicht genannt, nicht genannt, nicht genannt. Das heißt, es war so ein kleiner Part, dass ihr Name nicht mal im Abspann erwähnt wurde. Und da sind teilweise echt coole Filme dabei. Der Patriot, Charlie und die Schokoladenfabrik, natürlich Blond, Zimmer 1408 oder The Artist. Der hat 5 Oscars gewonnen. Und ich fand es irgendwie bewundernswert. Sie ist einfach in jedem Film nur random Statist, ohne Namensnennung. Ich liebe sowas, ich liebe kleine Details im Hintergrund und das ist ihr Beruf. Sie ist dazu da, als Statist der Gesamtszene Glaubwürdigkeit zu verleihen und verzichtet auf den Ruhm. Sie ist das fleischgewordene Detail im Hintergrund, wonach sich mein Gehirn immer so sehr sehnt. Das waren die Schauspieler. Ich fand es wichtig, die zu erwähnen bei dem, was sie geleistet haben. Sie haben nämlich nicht in einem schönen, temperierten Studio gedreht, sondern draußen bei prallem Sonnenschein. Es sollte ja alles hübsch idyllisch aussehen. Idealerweise. Es gibt auch ein paar Folgen, in denen ist der Himmel gar nicht schön, einfach nur krass bewölkt. Da hat der Director wahrscheinlich hochgeguckt und gedacht, ja, das sind noch fantastische Drehbedingungen. Richtig, richtig schönes Hellgrau. Wir sind in England. Das ist das beste Wetter, was wir erwarten können. Das ist wahrscheinlich der schönste Tag des Jahres. Lovely, isn't it? Und dann sind die Schauspieler stundenlang in diesen plüschigen Kostümen eingesperrt gewesen und mussten fröhlich über die Wiesenlandschaft hüpfen und tanzen und herumspielen und Hügel runterrollen. Von morgens bis abends. Das war eine sehr schwitzige Angelegenheit. Und der Schauspieler von Dipsy, John Simmet, meinte in einem Interview auch, sie alle konnten praktisch gar nichts sehen. Ihre Köpfe waren da, wo bei den Teletubbies die Münder sind, die immer zu einem sanften Lächeln geöffnet sind. Da kam dann zumindest Licht rein. Und er hat es beschrieben als das Gefühl, als würde man in einem Briefkasten sitzen und nur durch den Schlitz nach draußen schauen. Das periphere Sehen war komplett weg. Als Hilfe haben sie so Ohrstöpselchen getragen, um darüber Regieanweisungen zu bekommen, wo sie lang gehen oder wie sie sich zu bewegen hatten. Weil sie einfach nichts gesehen haben. So, stellt euch vor, es ist praller Sonnenschein. Ihr tragt ein 20 Kilo schweres Fell, müsst so tun, als wärt ihr voll happy und hopst so über die Wiese, damit alle Zuschauer denken, wow, ist das niedlich. Aber in Wahrheit seid ihr blind und schwitzt euch fast zu Tode. Und deshalb mussten in der Audio-Nachbearbeitung der Serie nochmal von den Schauspielern vernünftig Geräusche und Lacher eingefügt werden, da in dem ungeschnittenen Original-Rohmaterial der Filmaufnahmen nur ein Fuck! Zu hören war, dass in die Dunkelheit eines nach Schweiß stinkenden Kostüms hineingeschnauft wurde. Was auch noch blöd war, mit steigendem Bekanntheitsgrad der Serie kam es vor, dass Paparazzi das Drehgelände belagert haben und sogar mit Hubschraubern drüber geflogen sind, die Produktion gestört haben, weil sie unbedingt ein Foto machen wollten von den Schauspielern im Kostüm, aber ohne Teletubby-Kopf. Ich meine, man kann jetzt einfach bei Google Teletubby-Actor behind the scenes eingeben und dann sieht man das. Ist ein bisschen albern, ist halt dieses unglaublich riesige Kostüm und ein ganz kleiner menschlicher Kopf, der da rausguckt. Aber damals war das anscheinend für die Presse der heilige Gral, so ein Foto zu machen, um Kindern die Fantasie zu zerstören, dass das kleine Alien-Teddys sind. Das wollte man verhindern und so hat man Besuchern des Drehortes teilweise sogar die Augen verbunden, damit sie nicht zufällig die Schauspieler ohne Kostümkopf sehen. Also ganz schlimme Geheimhaltung und beschissenes Verhalten der Presse und das hat wohl erst aufgehört, als Lady Diana gestorben ist. Da war dann der Fokus von den Teletubbies aus irgendeinem Grund erstmal weg. Auch makaber. Naja, aber mit sowas mussten sie sich rumschlagen, zusätzlich zu ihrer körperlich sehr belastenden Arbeit. Da hörte es aber noch nicht auf. Weil die Teletubbies so riesengroß waren, haben sich noch weitere Probleme ergeben. Man wollte die idyllische Wiesenlandschaft noch freundlicher und niedlicher gestalten. Wie machen wir das, dachten sich die Produzenten. Ich hab's! Kaninchen! Flauschige, süße Kaninchen! Jedes Kind mag doch Kaninchen! Die kleine Cold Mirror zum Beispiel, die wird in 25 Jahren mal einen Podcast über uns machen. Sie hat eine schlimme Kaninchenallergie, fängt in ihrer Nähe an zu niesen wie nichts Gutes und bekommt keine Luft und ekligen Hautausschlag. Und trotzdem will sie mit ihnen kuscheln. Egal, ob sie dabei stirbt, weil Kaninchen einfach so fucking niedlich sind. Ja, dann setz mal so ein kleines Kanickel neben einen 3 Meter großen Teletubby. Sieht nicht gut aus. Und die Lösung für das Problem war, sie haben einfach die größte Kaninchenrasse der Welt ausgesucht, um in der Serie im Hintergrund rumzuhoppeln. Flemish Giant heißt die Rasse, also flämischer Riese. Die werden circa 70 Zentimeter groß von Kopf bis Puschelschwänzchen und sind fast 12 Kilo schwer. Es gibt aber auch vereinzelt deutlich größere Exemplare. Das sind schon dicke Oschis. Die sind verhältnismäßig zutraulich, mit denen konnte man gut arbeiten. Und die mussten auch nichts anderes machen, als niedlich rumsitzen und Gras essen, wovon es auf dem Weideland, wo sie gedreht haben, ja sehr viel gab. Aber das war natürlich eine Schneeflocke in einer Lawine aus Problemen. Eins führte zum anderen, Teletubbies sind zu groß, na dann machen wir die Kaninchen auch groß. Hey, Moment, warum sind die eigentlich so groß? Naja, weil die Rasse ursprünglich für Fleischproduktion gezüchtet wurde, da musste ordentlich was dran sein. Das brachte aber mit sich, dass sie vergrößerte Herzen haben und es war auch nicht gedacht, dass sie super lange leben. Da gab es dann leider öfter Gespräche mit der Tierbetreuerin, die zugeben musste, es ist schon wieder eins gestorben. Es gab auch Gerüchte, dass welche totgetreten wurden, aber das stimmt nicht. Es wurde lediglich gegen ein Kaninchen getreten. Von Nikki Smedley alias Lala, das hat sie in ihrem Buch zugegeben. Das ist aus Versehen passiert, weil sie eben nichts gesehen hat in ihrem Kostüm und sie hat sich unglaublich schlecht danach gefühlt. Und dann gab es wohl ein jährliches Event, wo alle Schauspieler so ein Blooper-Video gezeigt bekommen haben und jedes Mal war sie dabei, wie sie das Kaninchen in den Kopf tritt. Lustig. Bis auf diesen Vorfall ging es den Kaninchen aber gut, manchmal sogar zu gut, da sie nicht kastriert waren. Und dann mussten tatsächlich einige Szenen neu gedreht werden, weil die Kaninchen ein paar Mal miteinander gefickt haben. Bei laufender Kamera. Unfassbar. Skandal. Nun ja, aber dank ihrer Größe und der daraus resultierenden optischen Illusion stimmten dann die Gesamtproportionen wieder, damit die Teletubbies für die Zuschauer nicht ganz so riesig ausgesehen haben, denn sie sollten ja sowas wie kleine Kinder darstellen. Apropos kleine Kinder. Der Grund, warum die Teletubbies überhaupt cyborgmäßig einen in ihren Körper integrierten Fernsehbildschirm haben, ist folgender. Man wollte auch richtige Kinder, richtige, echte, lebende, menschliche Kinder in der Show vorkommen lassen. Das war Teil des Auftrags der BBC. Und da war das Problem das gleiche. Die konnten nicht gleichzeitig im Bild sein, weil die Teletubbies viel größer als sie waren. Es gibt leider keine flämischen Riesenkinder. Wie sollte man das Problem nur lösen? Und da hat sich der Andrew Davenport überlegt, was wäre, wenn genauso wie menschliche Kinder vorm Fernseher sitzen und die Teletubbies schauen, die Teletubbies selbst auf einem Fernseher menschliche Kinder angucken. Und zwar überall. Pass auf, wir integrieren einfach einen Fernseher in die Teletubbies. Boom. Dann müssen die nicht in echt zusammen im Bild sein. Und ich glaube, es ist mal an der Zeit zu erklären, was bei den Teletubbies überhaupt so an Handlung passiert. Jede Folge der Teletubbies beginnt gleich. Hinter einer unwirklich schönen grünen Grashügellandschaft mit spärlich darauf wachsenden Blumen, die jedoch zu perfekt, zu künstlich wirken, um hier natürlich gewachsen zu sein, geht eine Sonne auf und wir hören einen Schrei. Die Essenz eines Säuglings, der in einer schrillen Hochfrequenz gluckst und lacht, ist in dieser Sonne eingefangen, die immer größer wird, in den Himmel aufsteigt und schließlich mit einem letzten kurzen Schrei alles mit gleißend hellen, brennenden Licht überstrahlt. Wir haben danach das fast 3-minütige lange Intro mit dem Anfangslied, in dem die Teletubbies vom Erzähler alle vorgestellt und begrüßt werden. Teletubbies, Teletubbies sagen Hallo! Und die Teletubbies antworten mit Ah-oh! Sie haben nämlich eine etwas eigene Weise zu sprechen. Sie soll bewusst anspielen an Kleinkindergebrabbel, wo schon erste Worte nachgeahmt, aber noch nicht ganz ausgesprochen werden können. Die Originalsprache der Teletubbies ist Englisch, weil es eine englische Produktion ist. Man hat sich aber die Mühe gemacht, das, was gebrabbelt wird, auch in andere Sprachen zu übersetzen. Schließlich liefen die Teletubbies in über 120 Ländern. Der englische Erzähler sagt Hello! Und die Teletubbies antworten sanft Äh-oh! Auf Deutsch wird daraus ein zackiges, lautes Dis. diszipliniertes, pünktliches A-O für Hallo. Auf Spanisch sagt der Erzähler zu ihnen Hola und sie antworten mit O-A. Das Schema zieht sich für alle Sprachen durch, allerdings auf Italienisch sagen sie Ciao und auf Russisch ganz normal Privet. Sie sind also je nach Sprache dann doch zu komplexerer Artikulation fähig. Nur die Franzosen-Tabis haben sich gar keine Mühe gegeben und das Bonjour vom Erzähler wird einfach nur mit einem E-O, was nicht mal annähernd wie Bonjour klingt, abgetan. Nach dem Anfangslied gibt es eine Szene, da machen die Teletubbies irgendwas Triviales wie Tanzen oder Toast essen und dann kommt das Windrad. Mitten in der hübschen Hügellandschaft der Teletubbies steht es und es gibt eine unnötig lange Einstellung davon. Wir sehen einen furchtbaren LSD-Trip-mäßigen visuellen Effekt. Magische, pinke Sternchenstrahlen werden vom Windrad ausgesandt und wir hören dabei ein metallisches Rauschen. Es ist eine wirklich merkwürdige Hypnosefrequenz. Das ist mir damals als Kind schon aufgefallen. Es macht irgendwas mit meinem Gehirn. Fun Fact! Die Sounddesigner der Show haben für dieses metallische Windradgeräusch ein Soundsample aus dem Geräuschfundus namens Distorted Reality benutzt. Das gibt's tatsächlich auf YouTube zu finden. Spectrasonics Distorted Reality Volume 1. Das enthält diverse Soundsamples, zum Beispiel Industrial Ambient Loops, die in TV und Film und sonstigen Produktionen verwendet wurden, zum Beispiel auch im Spiel Silent Hill, was ja eine Glanzleistung an Survival-Horror-Game ist, in der sich die Realität langsam mit abgefuckt düsteren Albträumen vermischt. Und wo ich immer mittendrin aufgehört habe zu spielen, weil ich zu viel Schiss hatte, aber ich hab's trotzdem geliebt. Tja, und diese wahnvorstellungsinduzierende Silent Hill-Stimmung gliedert sich in die Teletubbies ein und hier kommt ihr Fernseher im Bauch zum Einsatz. Sie sind völlig empfänglich für was auch immer da vom Windrad ausgeht und haben eine sonderbare Reaktion darauf. Sie sagen, oh oh, lassen alles stehen und liegen, was sie gerade machen, rennen zum Windrad und ihre Antennen fangen an zu leuchten und die in ihrem Bauch integrierten Bildschirme werden aktiviert. Und dann beginnt darin ein kleines Filmchen, was nichts mit den Teletubbies zu tun hat, sondern unsere reale Welt zeigt. Und das ist der clevere Twist, den sich der Andrew Davenport überlegt hat, um Realaufnahmen von Kleinkindern in die Show mit einzubinden. Wir schauen die Teletubbies, aber gleichzeitig schauen die Teletubbies auch uns. Und ich finde, das ist eine faszinierende Metaebene, die hier vom Künstler eingebaut wurde. Das ist dann ein kleiner Film, der von Alltagssituationen von sehr jungen Kindern handelt, wie sie irgendwas basteln oder im Garten spielen. Meistens werden sie dabei von einem Erwachsenen begleitet, der das zumindest kommentiert, damit das Ganze einen Hauch von Handlung bekommt. Interessant zu erwähnen ist hier, dass diese Filmchen immer auf Augenhöhe der Kleinkinder aufgenommen wurden. Die Kamera ist in tieferer Position und wir blicken somit quasi mit den Augen eines Kindes auf die Welt. Dann ist das Filmchen vorbei, wir sind wieder in der Teletubby-Welt, schauen mit den Teletubbies zusammen auf ihre Bildschirme, wo die letzten Sekunden von der Kindergeschichte noch zu sehen sind und dann geschieht das Furchtbare. Die Teletubbies sind traurig, dass der Film vorbei ist und rufen einvernehmlich Normal, normal! Und dann wird das scheiß Kinderbastelvideo ohne richtige Handlung einfach direkt nochmal gezeigt. Gott, ich hab's gehasst. Tja, aber sehr kleine Kinder lieben es, wenn Dinge sich wiederholen. Die denken dann, hey, das kenne ich, ich weiß, was gleich passiert. Ha, und es ist wieder passiert. Wahnsinn, ein Erfolgserlebnis. Ich habe das so vorausgesehen, sich wiederholende Dinge sind das Geilste auf der Welt. Ich verankere den Scheiß jetzt in meinem Wohlfühlzentrum im Gehirn und gucke den Film, auch wenn ich 40 bin, immer noch 1000 Mal hintereinander. Obwohl ich jeden Gag kenne, weil es mir ein Gefühl von Sicherheit gibt. Tja, aber so kann man auch Ressourcen und Geld in der Serienproduktion einsparen. Das Filmchen wurde einmal gedreht, aber gleich zweimal in der Folge gezeigt. Da haben die Produzenten direkt die Sendezeit pro Folge noch schön in die Länge ziehen können, unter dem Vorwand, diese Wiederholungsliebe von Kleinkindern bedienen zu wollen. Nach dem Filmchen passiert wieder irgendwas Triviales, die Teletubbies gehen Pudding essen oder so, der dann in einer Nährpasten-Ausgabeanlage sehr, sehr langsam mit vereinzelten Spritzern in ihre Schüsselchen gefüllt wird. Natürlich viermal hintereinander, denn jeder Teletubby bekommt eine eigene Schüssel. Da hat man auch wieder Drehbuchkosten, was Handlung angeht, gespart. Fun Fact, man sollte diesen Pudding nicht in Wirklichkeit essen. Es ist nur Kartoffelpüree vermischt mit Acrylfarbe. Yum, yum. Und dann ruft der Erzähler irgendwann, Zeit für Tubby Winke Winke. Und total lustig weigern sich die Teletubbies jedes Mal, sich zu verabschieden. Das trägt auch nochmal dazu bei, die Sendezeit zu verlängern. Und dann, endlich, rufen sie einzeln, Winke Winke. Und hüpfen durch ein Loch zurück in ihr Häuschen im Hügel. Nun, das war also die typische Handlung einer Teletubby-Episode, von denen es übrigens insgesamt 485, Reboot mit eingerechnet, in 16 Staffeln gibt. Fun Fact. Sie hießen nicht immer Teletubbies. Ursprünglich sollten sie Teleteddies heißen. Das hat zumindest die Frau von Jonathan Hills erzählt. Das war der Konzeptzeichner der Figuren. Sie hat nach seinem Tod einige seiner Bilder wiedergefunden und in einer Bares für Rares ähnlichen britischen Trödel-Schätzungssendung namens BBC Antiques Roadshow vorgestellt. Und ihr Mann Jonathan wurde damals beauftragt, ein paar Figuren für diese neue Kinderserie zu designen. Und in seinen frühen Bleistift-Konzeptzeichnungen sahen die Teletubbies noch ganz anders aus. Einer hatte zum Beispiel eine Satellitenschüssel auf dem Kopf anstatt einer Antenne. Und ihre Gesichter waren auch ganz anders. Etwas animalischer mit spitz zulaufenden Schnäuzchen, weil, wie seine Frau in der Sendung dann meinte, sie sollten ursprünglich Teleteddies sein. Es waren gar keine außerirdischen Wesen, sondern, ja, Plüschbären. Warum der Name geändert wurde, ist nicht ganz ersichtlich. Hier und da haben die Schauspieler in Interviews gesagt, dass auf dem Begriff Teleteddies schon Copyright war. Den durfte man dann nicht mehr benutzen. Und dann mussten sie sich was anderes überlegen. Ich konnte dafür aber keine Quellen finden, beziehungsweise keine Serie oder Spielzeug oder sonst irgendwas mit dem Namen, was es damals gab. Nichts! Außer einer Sache. Und es ist sehr merkwürdig. Es ist ein Kinderkoffer, so wo man Bastelsachen für die Schule oder sowas reintun kann, auf dem Teleteddies steht. Und darauf sind vier Wesen zu sehen, in Gelb, Rot, Grün und Lila mit Antennen auf dem Kopf, die den Teletubbies verdammt ähnlich sehen. Aber die Gesichter, ihre Ohren und ihre Antennen sind ganz anders als beim Original. Und das Witzige ist, ganz klein auf dem Koffer steht Copyright Reinhard Niesner. All rights reserved. Licensed by CTN Kreativagentur. Original. ESL Register Trademark Modell rechtlich geschützt. Reinhard? Reinhard, ich glaube nicht, dass die Teleteddies absolut nur von dir designte Original Characters sind, die du dir ausgedacht hast, Reinhard. Reinhard, du hättest wenigstens die Farben ändern können. Du hast nur die Antennen anders gemacht und die Ohren abgewandelt und sie ein bisschen spitzer gemacht, aber auch nur bei Tinky Winky. Bei den anderen hast du sie unverändert gelassen und beim grünen Dipsy hast du sie vergessen. Was soll das? Waren die Teleteddies echt deine Idee? Hast du damals das Copyright dafür international angemeldet, um diesen Koffer damit zu designen? Haben die BBC das von dir eiskalt geklaut oder was? Oh, dieser Jonathan Hill, ne? Der hat das von dir abgezeichnet, abgepaust, ha? Ist ja unfassbar, Reinhard. Das ist ja ein Skandal, den ich dir aufdecke, Reinhard. Reinhard, all rights reserved, license, rechtlich geschützter Name Reinhard. Ach komm, vergeben und vergessen, die paar Millionen, die sie damit verdient haben, hä? Die machen den Koffer auch nicht voll. Bei den Teletubbies gab es aber noch ganz andere merkwürdige Vorkommnisse. Einer Folge nämlich möchte ich nun ganz besondere Aufmerksamkeit schenken. Im englischen Original heißt sie Seesaw, weil darin als Einspielerclip auf den Tubby-Fernsehbäuchen eine Art Musikvideo gezeigt wird, in der das englische Kinderlied Seesaw Madgeridor in einer künstlerisch wertvollen Variante von einer Jazzband namens King Pleasure and the Biscuit Boys vorgetragen wird, zu dem dann eine Gruppe Kinder tanzt. In der deutschen Version der Folge gibt's das Musikvideo nicht. Kleinkinder-Jazz war der deutschen Zuschauerschaft wohl zu bizarr. Bei uns gab es stattdessen als Einspieler ein Video von Kindern, die mit der Sängerin Nena in einem Schwimmbad herumplanschen. Und das Ganze ist unterlegt mit dem Song Badespaß von Nena. Daher heißt die deutsche Folge Nena, Badespaß. Und das Kuriose an dieser Folge ist aber das, was danach passiert. Und das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde. Die Teletubbies haben gerade ihre Kindergeschichte zweimal hintereinander geguckt, sind in ihrem Zuhause und spielen auf einer Rutsche. Da fängt plötzlich das Windrad wieder an, seine trance-induzierenden Strahlen auszusenden. Dabei hat es das doch gerade gemacht. Die Teletubbies rennen raus, aber diesmal bekommen sie keine Botschaften projiziert, sondern eine Stimme ertönt aus dem Off. I'm the bear, and I'm coming. Die Teletubbies setzen sich erstaunt auf einen Hügel und warten. Und das, was dann passiert, würde ich beschreiben als das Gegenteil von einem Jumpscare. Die Aufnahme einer leeren Wiese wird unnötig lange gehalten. Es bewegt sich nichts. Wir sehen ausschließlich die grüne Wiese, aber es sieht nicht freundlich aus, trotz der Blümchen, die da von der Seite reinhängen. Das mag zum Teil an dem sehr bewölkten grauen Himmel liegen. An dem Drehtag war wohl wieder wunderbar englisches Wetter. Aber das, was es im Zuschauer auslöst, ist Angst. Ich habe jetzt nichts gegen Jumpscares in Horrorfilmen, aber das, was mich meistens wirklich kriegt, wo ich mir ein Kuscheltier nehmen muss und da fast reinbeiße vor Schiss, sind die stillen Momente, in denen die Einstellung, genau wie hier bei den Teletubbies, etwas zu lange gehalten wird. Es wird mit der Erwartungshaltung des Zuschauers gespielt. Im Kopf malt man sich schon aus, was passieren könnte, und die eigene Fantasie ist viel schlimmer als das, was man letztlich sieht. I'm the bear and I'm coming, hört man die ganze Zeit, und man hat so ein Kribbeln im Bauch. Oh Gott, gleich kommt der Bär. Oh Gott, der ist da hinter dem Hügel. Scheiße. Scheiße, Scheiße, der Bär kommt gleich. Also kann man schon nachvollziehen, dass sehr kleine Kinder allein bei dieser Szene, obwohl noch nicht mal was gezeigt wurde, sich fast eingeschissen haben. Es wird bewusst ein anschwellendes Gefühl des Unbehagens erzeugt. Und ich weiß ja nicht, was ihr euch vor Angst in ein Kuscheltier beißend tief in eurem düsteren Unterbewusstsein vorgestellt habt, wie dieser Bär aussehen könnte. Ist es so ein Plüschibär? Zeigen sie einen Bär im Zoo? Ist es ein Einspieler von Nena in Bärenkostüm? Ist es ein wahrhaftiger Teleteddy? Ist es irgendwas rein animiertes, zeichentrickmäßiges? Nein, keine noch so wirre Vorstellungskraft hätte mich darauf vorbereiten können, was da tatsächlich von der Seite ins Bild hineingerollt kommt. Ja, richtig gehört. Reingerollt kommt der Bär. Es ist nämlich lediglich ein Holzaufsteller. Sieht ein bisschen so aus wie eine zurückgebliebene Version von einem Haribo-Goldbären. Auf einem Skateboard festgeschraubt, was dann so per Schnur ins Bild gezogen wurde. Die Arme und sein Kiefer sind minimal beweglich, wackeln so ein bisschen, damit es so aussieht, als würde er reden. Das ist also der Bär. Und er erzählt irgendwas davon, dass er braunes, flauschiges Fell hat. Hat er nicht. Er ist aus Holz. Und er ist auch nicht irgendwie detailreich lackiert worden, dass man da Flauschigkeit erahnen könnte. Und dann rollt er so ein bisschen durch die Gegend hin und her, immer so durchs Bild, nach links und rechts. Und dann sagt er, er muss sich jetzt verstecken vor dem Löwen. Und wieder wird uns die Teletubby-Landschaft gezeigt, nur diesmal unterlegt mit röchelndem Geschrei. Und aus irgendeinem Grund wurde dabei die Aufnahme der Wiese in erhöhter Geschwindigkeit abgespielt. Es ist so merkwürdig. Es erinnert mich komischerweise an den Film The Ring. So als wenn jemand eine VHS-Kassette vorspult und die Bäume wackeln so und natürlich hin und her. Die Wolken ziehen viel schneller vorbei. Und die ganze Zeit hört man so diese Stimme von einem Voice-Actor, der offenbar versucht, Löwengebrüll nachzumachen, aber das nicht so realistisch hinbekommt. Und deshalb hört es sich an wie ekliges, röchelndes Schreien. Hey, what the fuck, man? Ja, kein Wunder, dass Dreijährige sich dabei einscheißen. Als der Löwe dann ins Bild kommt, sieht man, er hat ein ähnliches Design wie der Bär. Auch er ist ein Holzgestell auf einem Skateboard, was von der Seite ins Bild reingerollt kommt. Aber im Gegensatz zum Bär, der einfach nur so ein kleines Stück Holz als Mund hatte, was dann so ein bisschen so rumgewackelt wurde, während er gesprochen hat, hat man sich beim Löwen die Mühe gemacht, so ein richtiges Maul zu designen, inklusive Zähne. Wo man denkt, okay, wenn mein Finger dazwischen kommt, ist er ab. Und das sagt der Löwe dann auch. I'm the scary lion and I have big scary teeth. Und in dem Moment schreit Tinky Winky laut. Es ist die einzige Episode, in der die Teletubbies sowas wie Angst empfinden und das auch vokalisieren. Der Löwe betont nochmal mit seiner ekligen Stimme, dass er scary ist und er sucht den Bär. Und dann wird sein gruseliges Gesicht in Großaufnahme gezeigt, wo er sich direkt an die Zuschauer wendet und fragt, where is the bear? Where is the bear? Und gerade wenn kleine Kinder so Sachen gucken, wo die Figuren zum Zuschauer sprechen, die glauben das dann. Die glauben, scheiße, der Löwe spricht mit mir, oh Gott. Und es beginnt eine Art Verfolgungsjagd, in der die beiden Tiergestalten durch die Hügellandschaft rollen. Und es endet mit dem Löwen, der den Bär aus dem Bild jagt. Es wird nicht aufgelöst, was aus den beiden wird. Vermutlich bekommt der Löwe den Bär zu fassen und zerreißt ihn brutal in Stücke. Das wird der kindlichen Vorstellungskraft überlassen. Diese Folge war wohl so verstörend für kleine Kinder, dass es sehr viele Beschwerden gab und daraufhin wurde die Originalfolge verboten und nur eine stark veränderte Version ist danach gezeigt worden. Viele Szenen wurden neu vertont und es wurde neue Musik drüber gelegt. Der Bär spricht nicht mehr so seelenlos I'm the Bear, sondern voll happy I'm the Bear. Und der Auftritt des Löwen ist komplett entschärft. Es gibt kein Ekelgebrüll und keinen The Ring Hochgeschwindigkeitswolkeneffekt mehr. Sein Kommentar, dass er gefährliche Zähne hat, ist raus. Tinky Winky schreit nicht mehr. Und alles wurde mit lustigen Quietsche und Boing Soundeffekten versehen, um wirklich klarzumachen, dass es nur dumme Figuren auf Skateboards sind und keine wirkliche Bedrohung. Trotzdem ist diese Folge komplett an der Zielgruppe vorbeigeschossen, hat bei diversen Kindern Angststörungen ausgelöst und wurde daher nicht mehr im Fernsehen gezeigt. Beziehungsweise nur noch die stark veränderte Version davon, aber um Beschwerden zu vermeiden, wurde sie in manchen Ländern gar nicht mehr gezeigt. Auf YouTube ist sie aber noch zu finden. Tja, der Auftritt von Löwe und Bär war einer der Gründe, weswegen die Teletubbies als kontrovers eingestuft wurden. Aber es gibt noch weitere Kontroversen. Eine Sache habe ich noch gar nicht erwähnt. Die Teletubbies spielen ab und zu mit ihren Lieblingsgegenständen. Po hat einen kleinen Plastikroller, Lala hat einen orangenen Ball, Dipsy hat einen Hut in Kuhfelloptik und Tinky Winky hat eine rote Handtasche. Letztere ist Grund für eine Kontroverse gewesen. Die Behauptung lautete wie folgt. Das violette Fell des Teletubbies Tinky Winky ist selbstverständlich eine Anspielung an die fliedernde Symbolfarbe von Schwulen und Lesben, die in den 20er Jahren als Erkennungsfarbe aufkam und von da bis in die späten 60er Jahre benutzt wurde. Auf diesem Kontext aufbauend ist das nach unten zeigende Dreieck seiner Antenne, was auf den sogenannten rosa Winkel hindeutet. Das ist ein rosanes Dreieck, das im Nationalsozialismus als Markierung von homosexuellen Häftlingen, Konzentrationslagern
Konzentrationslagern verwendet wurde.
Und da Tinky Winky als männlich angegeben ist und eine Handtasche trägt, was ja ein Accessoire nur für Frauen ist, wird hiermit hundertprozentig eindeutig der Homo-Lebensstil propagandiert und den Kindern ins Gehirn gebrannt, damit alle schwul werden. Ja, dreijährige Kinder, die noch nicht mal richtig Hallo sagen können, kennen natürlich die Bedeutung der Farbe Lila aus den 20er Jahren und sind mit der Geschichte des Nationalsozialismus vertraut. Das weiß doch jeder. Es ist ziemlich bescheuert und man munkelt, wie gesagt, dass das der Grund ist, warum der erste Tinky Winky Darsteller Dave Thompson gefeuert wurde und man damit so ein bisschen diese Kontroverse abwinden wollte nach dem Motto, die Interpretation der Figur war nicht akzeptabel. Wir haben uns um das Problem gekümmert. Aber es gab doch tatsächlich Aufforderungen, die Teletubbies abzuschaffen. Nicht nur wegen Bär und Löwe oder wegen zweifelhaften pädagogischen Wert, was Sprache und Lernmaterial angeht, sondern auch wegen dieser hanebüchenden Behauptung. Skandale über Skandale. Ich analysiere ja auch gerne Dinge bis zum geht nicht mehr und neige dazu, in kleine Details zu viel Scheiß rein zu interpretieren, aber bei sowas fühle ich mich dann wieder ganz normal. Abschließend kann man sagen, dass die Vorstellungskraft von Erwachsenen genauso bescheuert ist wie die von Kindern, wenn nicht sogar bescheuerter. Die bizarre Teletubby-Welt ist nicht weniger eigenartig als die reale Welt, die Kleinkinder gerade erst kennenlernen. Und die Serie war so verwirrend für Erwachsene, weil es keine komplexe Story gab und auch kein Wissen vermittelt wurde. Aber darum ging es nie. Es ging darum, ein Gefühl des Vertrauens und der Neugier zu erzeugen. Voller Bewegung und Farben und Sonnenschein und Häschen und lustiger Pupsgeräusche und trivialen Sachen wie Pudding essen. Fuck, darum geht's, Mann! Darum ging's die ganze Zeit im Leben. Es sind die kleinen Dinge, es sind die kleinen Details. Und damit beende ich die erste Folge von Telecaddy. Ich hoffe, ihr wart gut unterhalten und habt genauso wie ich eure Neugier für das Ungewöhnliche befriedigt bekommen. Und das Tolle ist, ihr könnt Folge 2 direkt im Anschluss hören. Ich hab's nämlich im Doppelpack gemacht. Auf YouTube kommt Folge 2 wahrscheinlich. Eine Woche später oder so, weil ich das Video noch machen muss. Geplant ist übrigens, dass der Podcast alle 2 Monate erscheint, was für meine Verhältnisse schon ziemlich häufig ist. Seid gespannt, es gibt noch viele merkwürdige Serien mit kleinen Details im Hintergrund und manchmal gar nicht so funny Fun Facts, die nur darauf warten, untersucht zu werden. Zeit für Kaddi Winke Winke! Winke, winke! Dieser Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk und Radio Bremen im Auftrag von Funk.
Hey, an dieser Stelle kommen sonst immer Outtakes, aber weil ich so professionell bin, habe ich diesmal gar keine gemacht. Stattdessen kommt hier der Moment, an dem mir der Name für diesen Podcast eingefallen ist. In der Original-Audiodatei für diesen Podcast habe ich nämlich immer nur hier Name einfügen gesagt. Und erst ganz am Schluss kam mir die Idee. Und ja, den Moment habe ich tatsächlich aufgenommen. Hier ist der. Piu! Zeit für Kaddi Winke Winke.
Winke Winke!
Sagt eure Telekaddi.
Oh nein! Oh nein!
Ich gebe das mal kurz ein.
Ja, geil! Absolut keine Einträge bei Google.
Noch nie wurde dieses Wort auf irgendeiner auffindbaren Webseite benutzt. Scheiße, soll ich den Podcast wirklich so nennen?
Es passt so gut. Telekaddi. Oh nein!
Hey, nachher hat Reinhard den Namen schon lizenziert. Nachher gibt's schon kleine Kinderkoffer, wo mein Gesicht drauf ist. Aber so leicht abgeändert, ohne Ohren. Na dann, bis zur nächsten Folge von Telekaddi. Copyright Reinhard.
Die Funk-Podcast-Empfehlung. Wenn ihr an Geschichte denkt, an Menschen, die Großes geleistet haben, die dafür auch im Geschichtsbuch genannt werden, wer fällt euch da spontan ein? Und war es ein Mann oder eine Frau? Lost Sheroes. Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Ein Podcast von Cosmo.
I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got a job, got a crush. I'm a girl, I'm a legend. I'm today, I'm tomorrow, can be happy every day. I'm history.
Es gab sie immer schon, Frauen, die Großes geleistet haben, Pionierinnen waren, Vorkämpferinnen. Doch die Geschichtsbücher sind voller Männer. Das wollen wir ändern. Lost Sheroes, der Podcast über Frauen, die im Geschichtsbuch fehlen. 2 Staffeln gibt's schon und jetzt kommt die 3. Und glaubt mir, es gibt noch so viel mehr Frauen, deren Geschichte ich darin erzählen sollte. Wir machen Geschichte lebendig. Hört gerne rein und abonniert den Podcast.
I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got a job, got a crush. I'm a girl, I'm a legend. I'm today, I'm tomorrow, can be happy every day. I'm history.
Lost Sheroes, der Podcast über Frauen, die im Geschichtsbuch fehlen. Zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.